Deutschlandfunk Kultur heute.
2023 war ein gutes Jahr für die Kinos. Ein neues Kofferwort steht jedenfalls für ein Phänomen, das den Kinos in diesem Sommer Millionen beschert hat: Barbenheimer. Das Branchenblatt Variety nannte es sogar das Filmevent des Jahres. Am 20. Juli kamen zwei völlig unterschiedliche und vielleicht ja sogar irgendwie gegensätzliche Filme ins Kino: Barbie über die berühmte Puppe und Oppenheimer über den Vater der Atombombe. Aber die Internetgemeinde, die beschloss, beide Filme zu lieben und sie möglichst hintereinander im Kino anzuschauen. Ein Double Feature von fast 5 Stunden. Am Ende des Jahres hatte der Barbie-Film mehr Leute ins Kino gelockt, aber auch die Oppenheimer-Zahlen waren sehr gut. Gegensätze, die sich geholfen haben. Mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus möchte ich jetzt eine Bilanz des Kinojahres ziehen. Frau Nikodemus, Barbie und Oppenheimer, wofür stehen denn diese beiden Filme und wofür steht ihr weltweiter Erfolg?
Ja, die stehen zunächst mal, würde ich sagen, für sich. Also in Barbie, da emanzipiert sich, Sie haben es ja schon angedeutet, die berühmteste Puppe aller Zeiten vom Püppchendasein in so einer grellen Pop-Fantasie. Und in Oppenheimer, ja, da erfindet ein Wissenschaftler die gefährlichste Waffe aller Zeiten. Und beide stehen zusammen für einen sich, kann man sagen, gegenseitig beflügelnden und auch hysterisierenden Hype, für eine globale Lust auf Kino oder auch für kollektives Leben gemeinsames nach der Pandemie. Und ja, und diese Lust oder diese Sehnsucht, die hat hier in zwei Filmen ein gemeinsames Ventil gefunden.
Der Erfolg ist ja das eine, aber sind denn die beiden Filme auch wirklich sehenswert?
Also ehrlich gesagt, ja schon, aber ich fand zum Beispiel das Ende des Barbie-Films dann doch erstaunlich konservativ. In dem Barbie sich als Mensch und Frau entdeckt, wird sie vor allem zur gebärfähigen Frau. Aber dennoch, also beide Filme ergeben zusammen schon, finde ich, ein hochspannendes zeitdiagnostisches Duo. Und beide Filme haben ja auch, kann man schon sagen, einen anthropologischen Ansatz. Barbie fragt, was der Mensch ist, jenseits von Mustern, Geschlechterrollen, Konsummechanismen. Und Oppenheimer, der beleuchtet den Abgrund menschlicher Selbstzerstörung, die Grenzbereiche einer Wissenschaft, die unsere Spezies auslöschen kann. Und bei allen Gegensätzen, wie Sie schon erwähnt haben, ist das schon ein ziemlicher Knaller, dieser Doppelwopper des Kinosjahres 2023. Und in dieser Gemeinsamkeit finde ich sie sehenswert, beide Filme.
Wie überzeugend waren denn die deutschen Filme dieses Jahr? Bei den diesjährigen Oscars, da gab es ja gleich 4 Auszeichnungen für Im Westen nichts Neues von Edward Berger, so viele wie nie zuvor. Und das Lehrerzimmer von Ilka Chatak steht jetzt sogar auf der Oscar-Shortlist für nächstes Jahr.
Also das deutsche Kino hatte wirklich einen extrem guten Lauf in diesem Jahr, kann man sagen. Auch an der Kasse, also das Lehrerzimmer, der jetzt wahrscheinlich ja ins Oscar-Rennen, ins Finale da zieht, der hatte mehr als 250.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist schon beachtlich für so einen Film. Und offenbar hat der Film ja auch einen Nerv getroffen. Er packt ja große gesellschaftliche Themen, Rassismus, Klassengegensätze, Sexismus in ein Kammerspiel und Psychodrama, das fast nur in einem Schulgebäude spielt, auf bedrückende Weise, auf sehr konzentrierte Weise. Und mir scheint, dass dieser Film auch steht für eine neue Offenheit des deutschen Kinos gegenüber dem Genre-Kino. Also wenn man sich das mal anschaut, das Lehrerzimmer, Psychodrama, Im Westen nichts Neues, ein Kriegsfilm. Auch der Berlinale lief Christoph Hochhäuslers Film Noir-Thriller Bis ans Ende der Nacht. Im Wettbewerb von Venedig, da zeigte Tim Kröger einen historischen Mystery-Film, Die Theorie von allem. Also da ist thematisch und formal wirklich was in Bewegung gekommen im deutschen Kino, ja, eben durch diese Vielfalt der Genres.
Es kam ja auch noch der neue Christian Petzold. Hat Sie der denn überzeugt?
Das ist so einer dieser Filme, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ich meine, der hat ja auch auf der Berlinale den großen Preis der Jury gewonnen, den zweitwichtigsten Preis. Also ich finde das ein toller, kluger, sensibler Film. Der handelt ja von einer Gruppe junger Menschen in einem Ferienhaus an der Ostsee. Und wenn man vom Einzug des Genre-Kinos sprechen kann, dann ist dieser Film eigentlich auf spannungsgeladene Weise alles in einem. Nämlich Märchenfilm, romantisches Drama, Künstlerdrama, sezierende Sozialstudie. Und Petzold hat in dem Film nochmal eine ganz andere, leichtere Tonart gefunden. Absolut sehenswert in diesem Jahr.
Roter Himmel, da, wo es brennt im Hintergrund. Die Leute ahnen, dass da was Schlimmes kommt. War denn 2023 2023 das Jahr von Sandra Hüller. Sie war ja im Cannes-Siegerfilm Anatomie eines Falls zu sehen und auf dem Festival noch mit einem zweiten Film vertreten, The Zone of Interest, wo sie die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss spielt. Sie hat den Deutschen Filmpreis gewonnen und darf sich sogar Hoffnungen auf eine Oscar-Nominierung machen. Also mehr geht doch eigentlich gar nicht, oder?
Ich würde sagen, Hüller, was Hüller gebührt. Also dieses Jahr hat gezeigt wirklich, dass Sandra Hüller in einer Liga spielt, zu der ganz wenige europäische Schauspielerinnen gehören. Mir fällt da im Vergleich immer wieder Isabelle Huppert ein. Denn beide verbindet ja, dass sie sich nicht anbiedern, weder dem Publikum noch der Rolle. Ich meine, man muss sich nur anschauen, was das für Rollen sind, mit denen Hüller jetzt gefeiert wird. In Justine Triers Film Anatomie eines Falls spielt sie eine egozentrische Schriftstellerin, die vielleicht ihren Mann umgebracht hat. Und in The Zone of Interest von Jonathan Glazer, da kommt er jetzt im Januar ins Kino, da ja organisiert sie mit stacher Geschäftigkeit den Haushalt der Familie Höss, während über ihre Gartenmauer die Geräusche des Konzentrationslagers Auschwitz dringen. Ja, und sie die Pelzmäntel ermordeter jüdischer Frauen anprobiert. Das sind alles keine Sympathieträgerinnen, diese Filmfiguren. Und ich kann nur sagen, hoffentlich the Oscar goes to Sandra Hüller. Mhm.
Barbie von Greta Gerwig hat ja mehr Leute ins Kino gelockt als etwa die Marvel-Heldenfilme, die ja immer in Fortsetzungen erscheinen und Reihen wie Indiana Jones oder Mission Impossible, die laufen so langsam aus. War das auch ein Jahr, das den Beginn skizziert einer Ära von Filmen, vielleicht von Frauen für Frauen?
Also es stimmt auf jeden Fall, dass so ein bestimmtes Action-Kino, das auf seine alternden männlichen Galionsfiguren zugeschnitten ist, dass dieses Kino altersgemäß ausläuft. Also ich glaube, Tom Cruise wird sich jetzt mit 65 oder 70 nicht mehr aufs Motorrad schwingen, um ja in Mission Impossible 28 oder so aufzutreten. Und was das Autorenkino betrifft, da durchbrechen immer mehr Regisseurinnen diese Genderbeschränkungen der Branche und machen hoffentlich Kino für alle, würde ich sagen. Ich meine, schon nächste Woche kommt Sofia Coppolas neuer Film Priscilla ins Kino und die Art und Weise, wie Coppola die junge, verliebte, schüchterne Priscilla Presley beleuchtet, die ist universell. Und darum geht's im Kino und das machen immer mehr Frauen, ja.
Hollywood war dieses Jahr ja monatelang lahmgelegt, weil Schauspielerinnen und Schauspieler, Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren gestreikt haben, unter anderem gegen KI in Filmen. Wie waren denn die Auswirkungen des Streiks dieses Jahr schon zu spüren?
Also eine Auswirkung bestand sicher darin, dass wir gesehen haben, dass Filme globale Erfolge sein können ohne Star-Premieren und Star-Interviews, wie zum Beispiel Barbie, also es geht auch ohne, und dass ein Festival wie Venedig auch fast ohne Hollywood-Stars auf dem roten Teppich ablaufen konnte, war einfach interessant. Man muss sich ja nicht danach sehen, aber es geht. Und natürlich ist eine Auswirkung sind auch die Verschiebungen, dass eben ein Blockbuster wie der zweite Teil von Dune im nächsten Jahr laufen wird. Okay, das konnte das Jahr 2023 jetzt, glaube ich, verschmerzen. Und zum Inhaltlichen, neben den tariflichen Erfolgen ist natürlich der größte Sieg der Streikenden in Hollywood die Beschränkung des Einsatzes von KI. Also dass zum Beispiel Schauspieler und Schauspielerinnen zustimmen müssen, wenn von ihnen ein digitaler Klon angefertigt und eingesetzt wird. Aber in welchem Maße wird das geschehen und werden sich die Filme dadurch verändern? Und was heißt das für unseren Blick auf Körper im Kino? Das sind, glaube ich, Fragen, die über dieses Jahr hinausgehen.
Wir haben jetzt im Rückblick viel gesprochen über deutsche Filme. Jetzt möchte ich Sie aber doch noch fragen nach Ihren Lieblingsfilmen darüber hinaus.
Also ich war extrem beeindruckt in diesem Jahr, muss ich sagen, von Martin Scorsese, wie dieser Regisseur sein großes Thema, die amerikanische Gewaltgeschichte, nochmal neu und anders angeht in Killers of the Flower Moon, in diesem Film über die massenhafte Ermordung von Native Americans. Ja, im 1920 in Oklahoma. Das ist ein großes, erschütterndes Werk, ein Requiem, erzählt voller Mitgefühl mit den Opfern. Und der schönste Film, oder das Schönste ist ja vielleicht, wenn Filme im Kopf so nachhallen. Und den stärksten Nachhall von Form und Figuren, das hatte für mich Aki Kaurismäkis Film Fallende Blätter. Diese stummfilmhafte Liebesgeschichte im Arbeitermilieu, wiedererzählt unter vermeintlichen Losern, in warmen Farben, die die Figuren umfangen und tragen. Und der Film hat für mich auch das schönste Bild dieses Kinojahres. Er handelt ja von einem Mann und einer Frau, die flirten, die gehen ins Kino und danach verliert er ihre Telefonnummer. Und sie suchen sich und irgendwann geht sie wieder zum Kino und sie sieht an den Zigarettenkippen auf der Straße, dass er auch dort auf sie gewartet hat. Und das ist einfach die schönste Liebesgeschichte, das schönste Liebesbild dieses Kinojahres für mich.
Vielen Dank. Das war unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus mit einer Bilanz des Filmjahrs 2023.